Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich freue mich, dass ihr hier seid und gemeinsam werden wir uns heute mit Kuba beschäftigen. Ich habe mich mit Edgar Göll verabredet. Mein Gast ist seit 1993 mit diesem Land in der Auseinandersetzung. Er war zuletzt vor vier Wochen dort. Er ist Soziologe und Zukunftsforscher und aktiv im Netzwerk Kuba. Warum reden wir über Kuba? Und zwar, es ist in einer der schwersten Krisen seit Jahrzehnten. Stromausfälle, leere Regale, Krankenhäuser, die mit Handylichtern operieren. Es ist kein Naturdesaster, was dafür verantwortlich ist. Nein, es sind die US-Sanktionen, die seit über 60 Jahren dieses Land strangulieren, so wie Edgar Göll sagt. Und seit Trump wurden diese Sanktionen wieder massiv verschärft. Dazu kommt der Angriff auf Venezuela, Kubas wichtiger Öllieferant. Es kommt kein Öl mehr in das Land. Weil kein Öl mehr kommt, gibt es auch keine Energieversorgung. Also die Situation ist katastrophal. Und jetzt hat Trump auch noch angekündigt, dass er Kuba einfach sich nehmen möchte, was auch immer das bedeutet. Ich habe mit Göll darüber gesprochen, warum wir im Westen eigentlich so wenig über Kuba wissen, warum wir so wenig aus diesem Land mitbekommen, wie die Kubaner und Kubanerinnen mit dieser Aussage von Trump umgehen und was das für die Zukunft dieses Landes bedeutet. Außerdem erzählt Edgar Göll, warum Kuba in den internationalen Nachhaltigkeitsrankings ganz weit oben steht, Exilkubaner zu den treuesten Trump-Wählern gehören und was meine Oma 1987 in einen Koffer gepackt hat, den sie nach Kuba gebracht hat. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Herr Göll, ich möchte mit Ihnen heute über Kuba sprechen und will Ihnen eine Sache sagen oder Sie da gleich dazu befragen, zu einer Sache, die ich über Kuba weiß und will erstmal von Ihnen hören, stimmt das? Und zwar, Kuba würde es wirklich viel besser geben, wenn Bacardi, diese Rumfirma, nicht daran beteiligt werden, dass es diese ganzen Sanktionierungen von Kuba gibt und sie ihren Rohrzucker oder den Rum, den sie selber herstellen, exportieren können. Stimmt das? Oder ist das einfach nur so Party-Talk?
Na, ich glaube, es ist eine kleine Wahrheit dabei, weil Bacardi war früher eine kubanische Firma, ist aber jetzt seit Jahrzehnten in den USA gelagert. Das heißt also, eigentlich geht es um Havana Club. Und dort haben die USA neben vielen anderen Sanktionen auch zum Beispiel verboten, dass Havana Club, also wirklich kubanischer Rum, in die USA geliefert werden kann. Und sie machen auch Druck gegen Pernod, der französischen Konzern, der Havana Club unter seinen Fittichen hat gewissermaßen, das auch weiter zu verbieten und den Verkauf von Havana Club zu verbieten. Ja, also es ist eines von vielen Sanktionen der USA gegen Kuba.
Wie haben wir denn diese Sanktionen zu bewerten? Also ich meine, es wird ja mittlerweile auch diskutiert, man sieht es an Russland, dass Sanktionen eigentlich nichts bringen. Aber man hat das Gefühl, in Kuba sind sie sehr erfolgreich mit dem Schaden, den solche Sanktionen anrichten. Aber am Ende bringen sie nichts, außer dass die Zivilbevölkerung beschadet wird, oder?
Absolut, absolut. Also ich war jetzt gerade kürzlich wieder 4 Wochen in Kuba. Und wenn ich dort sehe, wie also meine Bekannten oder Leute, mit denen ich Kontakt hatte oder sowas, wie die unter dem jetzt extremen, totalen Öl der Blockade leiden, das ist immens. Ne? Man muss sich das mal vorstellen, die sitzen dann abends zusammen und gerade Kubaner, die miteinander sehr viel machen und tanzen und Musik und so weiter. Und dann sitzen die abends zu Hause im Dunkeln, weil kein Strom da ist oder weil der Transport nicht geht, weil zu wenig Öl da ist. Und alles das sind Folgen direkt oder indirekt dieser Hunderte von Sanktionen gegen Kuba aus den USA, die gewissermaßen auch anderen Ländern verbieten. Das sind die sogenannten extraterritorialen Effekte, die es auch anderen Ländern verbieten, mit Kuba Handel zu betreiben oder auch nur Geldtransfers vorzunehmen und so weiter. Also das ist wirklich eine ganz extreme Sache, die wir im Westen in unseren üblichen Medien kaum berücksichtigen. Wenn, dann wird das mal erwähnt, ach, da gibt es noch so eine Blockade, aber die Effekte, die diese Blockade hat seit Jahrzehnten, die wurde immer schlimmer, die sind wirklich ganz enorm.
Warum bekommen wir denn so wenig davon mit? Das ist wirklich eine Frage, die ich mir stelle. Ich habe das Gefühl, man ist besser über Venezuela informiert als über Kuba. Woran liegt das?
Naja, ich denke mal, das ist unserem gesamten Mediensystem geschuldet. Also einmal zum Beispiel natürlich, welchen Stellenwert hat Kuba zum Beispiel wirtschaftlich für die Bundesrepublik? Also ganz wenig. Da gibt es wenig zu holen, wenn man so will. Tourismus ist natürlich wichtig, da wird hin und wieder berichtet. Und das sind dann auch Klischees, die existieren. Aber letzten Endes spielt Kuba in der Berichterstattung eher eine untergeordnete Rolle. Aber es spielt auch noch eine Rolle, dass es ja von einer kommunistischen Partei regiert wird, beziehungsweise, sagen wir mal, ein System symbolisiert, was sich in Richtung Sozialismus versucht zu entwickeln. Und das hat natürlich bei uns in unserer politischen Kultur immer so ein ganz negatives Geschmäckle. Also da berichtet man gerne drüber. Und wenn ich so sehe, was gesendet wird oder getextet wird in Artikeln, dann kommen, wenn überhaupt, Leute aus Kuba zu Wort, die kritisch gegenüber dem kubanischen System sind, währenddem Leute, die das gut finden und toll finden und auch dafür arbeiten für dieses System, Jugendorganisationen, Künstler, Wissenschaftler und so weiter, die kommen so gut wie nie zu Wort. Das heißt, wir bekommen, so mein Eindruck seit über 30 Jahren, seit ich mich damit beschäftige, eine relativ verzerrte Realität geboten. Und außerdem, was ich auch erwähnte, es wird ja dann in Medien meistens dann berichtet, wenn irgendwas Besonderes passiert. Ja, also der ganz normale Alltag kommt da kaum vor. Und mit den Sanktionen, die ich erwähnte, da fließt erstmal kein Blut. Und es macht nicht Bumm oder so, sondern ist eine schleichende Strangulation, könnte man sagen. Ne? Und ja, das ist da nicht so berichtenswert. Und Venezuela, was Sie gerade erwähnten, dem Land ging es ähnlich, lange Zeit kein Thema. Naja, und dann passiert etwas, also ein militärischer Terroranschlag, wenn man so will. Und dann sind die Medien wieder voll. Und da habe ich halt oft den Eindruck, dass dann dieses Hintergrundwissen, was sich über Jahre eigentlich ansammeln müsste, auch bei Journalisten, die sich spezialisiert haben, dieses Hintergrundwissen ist nicht da. Ne? Und dann dauert es lange, bis man versteht, was ist da passiert, warum ist das passiert, woher kommt das, was sind die Gründe und so weiter. Mhm. Also ich will das nicht kleinreden, es ist schon sehr kompliziert, ne, sich damit zu beschäftigen. Aber ich finde es schade, wenn dann eigentlich nur Klischees dominieren.
Für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, in welchem Rahmen beschäftigen Sie sich denn mit Kuba? Also welche Rolle spielt Kuba in Ihrem Berufsleben? Mhm.
Also da muss ich gestehen, leider in meinem Berufsleben wenig. Ich habe in einem Zukunftsforschungsinstitut in Berlin gearbeitet, war allerdings in dem Kontext auch in Kuba aktiv, war dort an der Universität beschäftigt für kurze Zeit. Aber ehrenamtlich und nebenbei gewissermaßen beschäftige ich mich seit 1993 mit Kuba, teilweise sehr intensiv, schreibe sehr viel dazu, forsche dazu. Und ich kam deshalb auf Kuba, weil ich mich im Institut als Zukunftsforschender, als Soziologe, sehr intensiv mit nachhaltiger Entwicklung beschäftigt habe und habe dann festgestellt, dass Kuba in den internationalen Rankings, also welches Land ist jetzt besonders nachhaltig und so weiter, fast immer ganz oben war. Und also obwohl ich einiges über Kuba schon wusste, habe ich gestaunt und habe gedacht, okay, das muss ich jetzt besser verstehen. Wie kommt es dazu, dass so ein kleines Land nachhaltig so weit vorne ist, also so viel getan hat dafür?
Und was ist Ihre Erklärung dafür? Also warum ist Kuba so nachhaltig? Ist es so ein bisschen so Not, sanktionierte Not macht erfinderisch?
Auch. Also da kommen mehrere Faktoren zusammen. Das, was Sie erwähnten, natürlich, ich glaube, wenn die so große oder hohe Einkommen hätten wie wir im Westen, ne, und die Läden wären voll wie bei uns im Westen, dann würden die relativ schwache Nachhaltigkeit haben. Aber sie haben auch zugleich eine Regierung, die aufgrund der Sanktionen und anderer Dinge versucht, wirklich konstruktiv umzugehen mit Mängeln. Und statt zu sagen, okay, wir müssen jetzt uns öffnen für irgendwelche internationalen Konzerne und alles anbieten, ne, kommt her und nehmt, was ihr braucht, sagen sie sehr selektiv, das und das ist für unser Land gut oder auch für die Menschen. Und sie haben schon vor Jahrzehnten angefangen, Klimaforschung zu betreiben, obwohl es ein armes Land ist. Die haben verstanden, Der Klimawandel wird uns und unsere Küstensysteme und so weiter sehr stark beeinträchtigen, wird Menschen bedrohen. Und deshalb brauchen wir die Forschung und dann entsprechende Maßnahmen. Also die haben, was weiß ich, das Baugesetzbuch verändert, dass in bestimmten Küstenstreifen gar nicht mehr wirklich gebaut werden darf, dass sie Schutzmaßnahmen haben. In den Schulen wird Bildung für nachhaltige Entwicklung betrieben. Also die Kinder werden da schon herangeführt, auch sehr praktisch teilweise. Und das ist bemerkenswert. Das machen viele andere Regierungen nicht. Und wenn man sieht, was unsere Regierung macht in Bezug auf Klimaschutz oder wieder zurückrudert, auch das ist dann bemerkenswert. Also es kommt von so einer gewissen Tradition auch, die aus dem 19. Jahrhundert kommt, von José Martí, einem großen Philosophen, Denker, Poeten, der auch damals die Nähe zur Natur und die Wichtigkeit von Natur und Umwelt schon immer wieder betont wird. Und der wird immer wieder natürlich in den Schulen, Universitäten und so weiter, auch in den Medien zitiert. Man nimmt Bezug auf ihn. So ähnlich wie bei uns vielleicht Goethe, Schiller und so weiter.
Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie waren gerade in Kuba. Also wann genau? Vor 4 Wochen oder für 4 Wochen?
Für 4 Wochen. Das war von Mitte Dezember bis Mitte Januar. Das heißt, wir haben am 3. Januar noch mitbekommen den militärischen Überfall auf Venezuela und dort gemerkt, wie die Bevölkerung in Kuba das aufgenommen hat, also richtig schockiert war dafür und so. Ja. Mhm.
Jetzt droht Trump ja im Prinzip das Gleiche mit Kuba zu machen. Er holt sich einfach dieses Land. Wie reagieren die Kubanerinnen und Kubaner auf solche Weltnachrichten dann, also die Kontakte, die Sie vor Ort haben? Sagen die dann, na endlich rettet uns jemand vor der Hand des Sozialismus und vor der Armut und vor dem Verdursten? Mhm. Oder sagen die Menschen so, ey, lasst uns doch einfach in Ruhe? Also was ist so Ihr soziales Umfeld zu Menschen, zu denen Sie Kontakt haben? Ja. Wie reagieren die
da? Ja. Also da muss ich sagen, es ist eher zwiespältig. Eigentlich die beiden Pole, die Sie genannt haben, die sind in der Realität auch wahrzunehmen. Man muss sich einfach mal vorstellen, wie gesagt, die Blockaden, die Sanktionen sind schon in Kraft seit Jahrzehnten und wurden immer weiter verschlimmert und so weiter. Das heißt, für den Alltag hat das viele enorme negative Folgen. Und ich kann mich da auch reinversetzen. Wenn ich mir vorstelle, ich habe zu Hause eine Familie, weiß nicht, 2, 3 Kinder, gehen in den Laden und will Milch kaufen oder andere Produkte. Und das Regal ist leer. Dann komme ich nicht unbedingt auf die Idee zu sagen, aha, das Regal ist leer. Das liegt aber nicht an unserer Regierung, sondern an den Sanktionen und so weiter. Sondern das, man ist ja erstmal spontan entsetzt. Aber natürlich die meisten Leute, die sich mit wie bei uns in der Gesellschaft, intensiver mit Gesellschaft, mit Zusammenhängen beschäftigen, denen ist klar, wo der Feind steht. Und dass die Kubaner, die kubanische Gesellschaft, die Menschen dort so lange durchgehalten haben, das hätte kein anderes Land, glaube ich, geschafft, ist schon ein Indiz dafür, dass ihnen klar ist, wen sie sich mit den USA einhandeln würden. Und wenn man jetzt zum Beispiel kubanische Politikerinnen und Politiker vergleicht mit Trump und Rubio und wie sie alle heißen, das sind Qualitätsunterschiede, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wir alle kriegen ja ein bisschen mehr mit, wenn Trump mal was sagt, wo man meistens dann entsetzt ist.
Also intellektuelle Qualitätsunterschiede.
Intellektuell, aber auch ethisch, moralisch. Ja,
das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man so dieses Bild auf Kuba hat, was ja trotz allem eine Autokratie ist, man muss es einfach so benennen. Und es gibt Menschen, ich muss das ganz kurz mal einordnen, es gibt Menschen, die sozusagen unter diesem System leiden, aber man darf auch nicht vergessen, es gibt genug Menschen, die unter kapitalistischen und marktwirtschaftlich denkenden Systemen auch leiden. Also so dieses Gegenüberstellen von Leid ist immer schwierig, man muss es aber einmal an der Stelle, will ich es betonen. Man kann sich das aber, was ich sagen will, ist, wir sind in einer Zeit, wo der Präsident der Vereinigten Staaten autokratischer, irrer und gefährlicher für den Weltfrieden erscheint als das kubanische Regime. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Also so.
Absolut. Also ich glaube, also wie gesagt, ich habe mich da schon lange mit beschäftigt. Ich glaube, das Letzte, was Kuba an Gefahr für andere Länder ist, ist, dass es ein Vorbild sein kann. Also wenn man sich einfach mal anschaut, in wie viele Länder sie Ärztebrigaden geschickt haben, also Gesundheitsexperten, damals Ebola-Virus, da waren die fast die Ersten, die dorthin sind, weil sie aus Erfahrung wissen, dass allein kommt man mit bestimmten Problemen nicht zurecht. Deshalb haben die auch, wie ich finde, im globalen Süden insbesondere, ein so hohes Ansehen. Also was die für andere Länder in Lateinamerika insbesondere oder auch in Afrika gemacht haben, ist immens. Ein Beispiel, die haben 1999 eine Hochschule für medizinische Bildung eröffnet. Im Zuge dessen haben sie über 12.000 Studierende aus meistens armen Ländern umsonst zu Ärzten und Fachkräften ausgebildet. Und die gehen dann wieder zurück in ihre Länder. Und das ist übrigens das Einzige, was die unterschreiben müssen, die Studierenden. Die müssen möglichst wieder in ihre Länder zurückgehen, und zwar in arme Gebiete. Und diese Ethik, die Moral, die Kuba praktiziert seit vielen Jahren, die wird ja von vielen hier im Westen kaum wirklich wahrgenommen.
Obwohl ja, zum Beispiel, ich bin lustigerweise,
ja, vielleicht noch ein Punkt. Ärzte, die ich ja gerade genannt habe, in Kalabrien, in Süditalien, sind Hunderte dieser Gesundheitskräfte aus Kuba im Einsatz. Und kürzlich hat sich der US-Botschafter aus Kuba dort blicken lassen und gebeten oder angedroht, dass die Italiener diese kubanischen Ärzte rausschmeißen sollen. Unglaublich.
Ich bin tatsächlich auch ein Nutznießer dieser kubanischen Brigaden. Ich war mal im Amazonas für einen Job und habe mir dort eine sehr schwere Infektion zugezogen. Und durch Glück kam eine kubanische Ärztin, war gerade in diesem kleinen, winzigen Dorf mitten im Amazonas und hat mich da verarztet. Also auch ich habe schon, das ist auch so ein feststehender Begriff tatsächlich, in diesen Dörfern, dass die kubanischen Ärzte kommen und sie sind ganz froh, beziehungsweise nicht froh, stimmt nicht, aber es ist interessant, weil es gibt kubanische Ärzte, es gibt aber auch Ärzte, die dann mit einer Bibel unterm Arm vorbeikommen. Ja. Also es gibt so eine Art, fast wie ein kleiner Wettbewerb, wer kann mehr Einfluss gewinnen in diesen Nestern mitten im Amazonas.
Ja.
Aber ich war sehr froh, es war mir völlig egal, was mir da verkauft wurde. Ich war sehr froh über Antibiotika-Creme.
Ja.
Muss ich annehmen.
Wenn
Trump jetzt droht und wir mal in den Iran gucken, so einfach scheint es ja dann doch nicht zu sein, mit reiner Waffengewalt ein Land einzunehmen. Wie sieht es denn in Kuba aus? Könnte Kuba sich denn so wehren, wie sich der Iran wehren kann gerade?
Also militärisch ist da, wenn man so will, nicht viel zu holen, weil Kuba seit den Erfahrungen mit der Invasion in der Schweinebucht 1961 durch die USA einfach gelernt hat, wir können mit den USA nicht gleichziehen. Also wir haben da nicht die Waffen, die Möglichkeiten und so weiter und wollen das auch gar nicht. Also das Militär in Kuba hat eher soziale und ökonomische Funktionen zu erfüllen aufgrund der Struktur von Militär, also Befehl und Ordnung. Aber deshalb haben sie die Strategie des Krieges des Volkes. Das heißt, die haben sehr viele Übungen, also einmal im Jahr mindestens, wo sowas wie Zivilschutz geübt wird, aber auch mit Waffen. Das heißt, wenn jetzt Trump auf die Idee käme, Kuba zu überfallen, erstens gibt es da nicht so viele militärische Ziele, wo er mit Raketen eingreifen könnte. Und noch viel wichtiger ist, ich hatte es angedeutet, dass die kubanische Bevölkerung sehr gut über die USA informiert ist, über ihre Politik. Und sie waren wegen Venezuela absolut entsetzt, wegen Iran, wegen Gaza. Dieses Mitgefühl, was Kubaner haben für solche Fälle, ist immens. Kein Vergleich zu dem, was wir hier kennen. Und von daher ist ihnen klar, wenn die USA versuchen würden, Kuba zu übernehmen, müssten die US-Amerikaner ja sogar gegen eine Oma kämpfen, wenn man so will. Ja?
Ja. Also könnte das sein, dass könnte das sein, dass Kuba dann so eine Art Vietnam für die USA werden könnte? Also ein vermeintlich leicht einzunehmendes Land wird aber dann zu einer absoluten Geduldsprobe.
Ja, also das ist meines Erachtens sowieso ein großes Problem der USA. Wenn man sich in den letzten Jahren zurückblickt, bis auf Vietnam, die Arroganz und Ignoranz der USA ist immens, also der Elite. Ne? Die denken, oh, wir haben doch die Demokratie, wir machen da irgendwie die Führung weg und kommen dann und werden beklatscht und begrüßt. Das ist in keinem Land der Fall gewesen. Also auch in Venezuela, wenn man sich da anguckt, da wurden einzelne Figuren der Regierung ausgewechselt, es wurden Deals gemacht, aber Venezuela ist weiterhin Venezuela. Allerdings stört das natürlich die Entwicklung und so weiter. Ne? Und das mit dem Öl ist ganz extrem schlimm für Kuba. Und deshalb war uns allen klar, dass als Venezuela überfallen wurde, dass damit auch Kuba gemeint ist. Weil Venezuela einen Großteil des Erdöls und des Gasolins und so weiter nach Kuba geliefert hat. Und das wurde vom Tag 1 sofort gekappt. Also von daher.
Warum gleich?
Ja,
bitte.
Ja, vielleicht ja. Noch mal weiter.
Ja, ja, ich will nicht unterbrechen, aber ich habe so ganz viele, weil Sie sagen so spannende Sachen. Ich habe immer ganz viele 100 Nebenfragen dann, aber machen Sie mal weiter.
Ja, das glaube ich. Was jetzt Kuba noch mal anbelangt, dort gibt es, und das ist zwischen den Zeilen von Trump und von Rubio auch zu lesen, gibt es anscheinend keine Personen, die sie bisher gefunden haben, die bereit wäre zu sagen, Díaz-Canel, unser Präsident, wird abgesägt und ich übernehme jetzt die Regierung aus US-Gnaden. Das kann es kaum geben, weil die Führung in Kuba ist relativ horizontal, also das heißt sehr gleichmäßig verteilt. Und da gibt es nicht die eine Person, die alles zu sagen hat, wie zum Beispiel auch im Iran. Da war das vielleicht etwas zentralistischer gemacht. Also von daher hat, und das weiß Rubio auch oder auch Trump selber, große Probleme, Kuba gewissermaßen zu übernehmen. Und deshalb ist wirklich diese Strangulation so schlimm, weil die Bevölkerung darunter tagtäglich leidet und nicht mehr weiß, woher sollen Lebensmittel kommen. Oder zum Beispiel gibt es ja mittlerweile Hilfslieferungen aus Mexiko, Brasilien, Italien und so weiter. Aber die sitzen dann am Hafen fest, weil kein Öl, kein Benzin da ist oder kein Diesel, um mit LKWs dieses Zeug nach Havanna oder in andere Städte zu bringen. Also es ist wirklich eine sehr dramatische Situation, die der CIA und diese US-Geheimdienste sicherlich dann auch ausgetestet haben. Ne? Also wo können wir die am schlimmsten treffen?
Warum unterstützt Russland nicht? Oder ich weiß es nicht. Unterstützt Russland?
Also doch, es gibt also sowohl von China als auch von Russland, aber auch von Ländern wie Japan oder Norwegen und so weiter, gibt es immer wieder Hilfslieferungen. Aber die sind natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man so will. Und weil Sie gerade Russland noch mal erwähnen, die haben ja selber zu kämpfen mit dem Ukraine-Krieg und den folgenden Sanktionen und so weiter. Aber am wichtigsten scheint mir zu sein, und das betrifft auch China, die könnten sicherlich von ihren Potenzialen her viel mehr helfen, als sie es bisher tun, haben aber Angst und nehmen Rücksicht auf die USA. Ja, also wenn man jetzt einfach mal rumdreht, was würde geschehen, wenn, sagen wir mal, China Kanada angreifen würde oder Mexiko und so weiter? Wie würden die USA da reagieren? Ganz anders, und das haben die USA schon bewiesen. Also Sie erinnern sich vielleicht an zwei Klimaballons, die von China anscheinend über die USA flogen. Ja. Die wurden sofort abgeschossen. Ja, also da gibt's überhaupt keine Rücksichtnahme oder keine Kommunikation. Ja, warum oder was ist das und so weiter. Und ich glaube, da wegen dieser Unberechenbarkeit der jetzigen US-Regierung sind viele Akteure, auch zum Beispiel Mexiko, die Präsidentin Sheinbaum, die würde super gerne Öl schicken, aber sie wird gewissermaßen auch bedroht. Das war die Entscheidung, als ein mexikanischer Tanker nach Kuba sollte. Das war schon vertraglich vereinbart. Und kurz bevor dann die Entscheidung fiel, gab es anscheinend Beobachtungen von an der Küste Mexikos von US-Militärdrohnen, die auch in Venezuela eingesetzt wurden. Das heißt, dieses Bedrohungspotenzial, dieses Drohszenario von Seiten der USA gegen andere Länder auch, die Kuba unterstützen wollen, ist ganz immens. Und da würden sich gerade China und Russland, glaube ich, sehr, sehr zurückhalten. Das ist sicherlich einer der wichtigsten Gründe.
Was ist denn die Perspektive? Also ich meine, was kann menschlich die Konsequenz sein aus dieser Sanktionierung dieses Landes? Also werden dort Menschen verhungern? Werden dort Menschen sterben aufgrund des Verhaltens der USA? Mhm. Und was ist die Perspektive der Regierung in Kuba? Also wie lange kann man das durchhalten, sein Volk natürlich auch unter diesem Druck auszusetzen?
Ja, genau. Also ich denke, eine wichtige Konsequenz dieser Sanktionspolitik und Blockadepolitik von Seiten der USA, das haben wir die letzten Jahre schon gemerkt, ist eine ganz stark zugenommene Migration von Kuba in die USA, nach Mexiko und so weiter. Und zwar so mein Eindruck, nicht unbedingt, weil die weggegangen sind, das kubanische System für so schlimm halten oder nicht demokratisch genug, sondern weil die Perspektive einer Änderung der US-Politik gegen Kuba nicht absehbar war. Man hatte die Hoffnung bei Obama, dass da konnte man erkennen, was aus Kuba werden könnte, weil die Blockadesachen zurückgenommen wurden und so weiter und mehr Kooperation stattfand. Da hat sich Kuba wirklich auch ökonomisch enorm entwickelt, auch durch Tourismus und so weiter. Und diese Migration ist auch von größter negativer Bedeutung. Denn welche Leute gehen üblicherweise weg mit ihren Familien in ein anderes Land? Das sind dann Leute eher jüngeren oder mittleren Alters, qualifizierte Leute, die dann auf einmal dann wiederum fehlen. Und die fehlen dann in Kuba. Genau das ist auch ein Problem an Hochschulen beispielsweise etc. pp. Das heißt, Migration ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und dann, was ich eingangs schon sagte, die wahnsinnig schlechte Versorgungslage, die auch dann dazu führt, dass der Tourismus zurückgeht, wenn Touristen unklar ist, ja, komme ich jetzt noch in das Hotel oder wie wird das denn das gemacht? Das wird zwar alles irgendwie sehr gut arrangiert, also ermöglicht durch die entsprechenden Dienstleister, aber es ist trotzdem abschreckend, will ich mal sagen. Ne? Und von daher sind diese ökonomischen Folgen, auch die Reduktion der Produktion. Also wenn kein Strom da ist oder kein Öl, dann laufen die Maschinen nicht. Also auch alles das geht nach unten. Und ich denke mal, für die Bevölkerung, wie ich schon angedeutet habe, ist das wirklich katastrophal. Und es wird erstmal nicht besser, obwohl es gibt auch Ölproduktion in Kuba selber, aber das ist nur ein Teil, 40% ungefähr. Ja. Ne? Also das ist ganz schwierig. Und es ist die Hoffnung von Seiten der USA und von den maßgeblichen Leuten da in der Regierung, dass dadurch das Volk zermürbt wird, dass sie irgendwann mal genau das sagen, was sie angedeutet haben. So, jetzt reicht es. Ich habe seit Wochen keine Milch mehr. Ich habe kein Benzin für mein Auto. Und jetzt muss ich was ändern, egal wie. Das könnte passieren, aber bislang und aufgrund der historischen Erfahrung ist das noch nicht passiert und die Regierung tut ihr Möglichstes, soweit ich es einschätzen kann, um die Versorgungslage zu verbessern. Sie verhandeln mit allen möglichen Ländern und so weiter. Aber ich glaube, irgendwann hat das Grenzen. Aber wichtigster Punkt ist die Energieversorgung. Mhm. Wenn es nicht bald dazu kommt, dass einzelne Länder sich wagen oder durch Deals mit den USA Öl zu liefern oder Gas zu liefern, dann ja kann es wirklich zu einer Katastrophe kommen. Und teilweise ist es sogar schon eine Katastrophe. Sie sagten ja oder erwähnten vielleicht sogar Tote. Im Gesundheitsbereich sieht es so aus, dass für bestimmte Operationen, für bestimmte Überlebensmechanismen in den Kliniken Strom erforderlich ist. Dialysesysteme, Krebstherapien und so weiter. Und da sind schon Leute ja vermutlich gestorben, weil das nicht ging. Oder wir waren im Januar in einer Kinderklinik für Frühgeborene und so weiter. Und schon dort wurde uns vor dieser Ölblockade gesagt, die und die Sachen bekommen wir gar nicht mehr. Oder weil der Strom ausgefallen ist, mussten wir mit unseren Handys Licht machen, um überhaupt zu gucken, wo können wir jetzt eine Operation vornehmen und so weiter. Und das wird sich vermutlich noch zuspitzen. Deshalb ist Öl und Gas mit das Wichtigste.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Exilkubaner in den USA so große Trump-Unterstützer sind? Mhm. Also auch in meinen Recherchen, die ich in den USA gemacht habe, habe ich auch mit Kubanern gesprochen. Mhm. Einer der großen January Sixer, also die Leute, die den Sturm aufs Kapitol gemacht haben, ist ein Exilkubaner, beziehungsweise Kind von Kubanern. Mhm. Woher kommt es, dass diese Gruppe von Menschen in den USA plötzlich so eine großen Trump-Unterstützer sind?
Ja, genau. Naja, das hat eine gewisse Tradition. Weil wenn man sich überlegt, was war die Revolution in Kuba 1959 und davor, das war eine Revolution auch gegen die Besetzung oder Besatzung der USA. Ne? Also Batista damals wurde handgepickt, wenn man so will, von den USA damals in den 50er Jahren. Und durch die Revolution mit Fidel, Che Guevara und so weiter wurde genau diese herrschende Clique, die das Land ausgebeutet hat, rausgeworfen gewissermaßen, beziehungsweise die sind geflüchtet. So, und das hängt bei einigen Leuten noch sehr nah und hat wirklich zu einem Hass, zu einer Obsession geführt. Zu dieser Clique gehört leider auch der jetzige Außenminister Rubio, der auch obsessiv alles Mögliche in seiner ganzen Politikerzeit gegen Kuba gemacht hat, was nur möglich war. Aber, und da muss man wiederum differenzieren, unter Obama hat sich die Stimmung ganz stark verändert, sodass eine große Mehrheit der US-Amerikaner damals für gleichartige Beziehungen war, für Entspannung. Aber dann durch die Hetze von Exilkubanern in Verbindung mit Trump und Rubio und anderen, die wichtige Ämter dann auch ergattert haben im Senat, im Repräsentantenhaus in Washington, hat sich das wiederum umgekehrt, weil es gibt natürlich noch diesen Hass und auch diesen wahnsinnigen Antikommunismus, der also ganz blind ist vor Fakten zum Beispiel. Und hinzu kommt auch noch, dass seit Obama sich auch Koalitionen gebildet haben für eine Annäherung. Also zum Beispiel Agrarindustrie, Telekomindustrie und andere Wirtschaftsbranchen in den USA würden eigentlich gerne in Kuba investieren. Und einige von denen offenbar sind umgedreht und haben gesagt, okay, wir können investieren, wenn wir dann wirklich da die Macht haben. So mein Eindruck.
Würden Sie sagen, dass Obama der erste Präsident war, der es geschafft hat, diese, ich nenne es mal Sympathien, für Kuba zu erzeugen, ohne dass es dabei auch eine systematische Entscheidung ist? Also ohne, dass man sagt, ich unterstütze kommunistische Ideale, stehe für Sozialismus oder ich stehe für kapitalistische Ideale und für eine Marktwirtschaft. Also war er der Erste, der es geschafft hat, so ein anderes Bild auch auf Kuba zu werfen?
Das würde ich unterstützen, auf jeden Fall. Und der Punkt ist ja auch, dass das ohne diesen großen Anspruch war. Kuba verändern zu wollen. Das wurde nicht öffentlich gesagt, aber letzten Endes ist das auch im Hintergrund von Obama gewesen. Aber natürlich nicht so aggressiv. Und das zeigte sich damals, dass die Argumentation von Obama eigentlich eine wirklich logische ist. Sie haben das anfangs angedeutet, was bringen denn Sanktionen überhaupt? Und Obamas Motto war dann immer, auch bei verschiedenen Reden und so weiter, zu sagen, ja, guckt euch das doch an. Seit 50, 60 Jahren machen wir so eine negative, aggressive Politik gegen Kuba. Sanktionen nach Sanktionen und Blockade und Blockade. Und nichts hat sich geändert, so wie wir das wollten. Mhm. Also es war zwecklos, es war erfolglos. Und das war sein Petitum, wo er gesagt hat, okay, deshalb müssen wir die Politik verändern. Nur reicht das natürlich für hasserfüllte Exilkubaner oder rechte Republikaner, die ja auch in anderen Hinsichten, sagen wir mal, sehr emotional, sehr hasserfüllt gegen Andersdenkende, gegen Andersgläubige und so weiter vorgehen, wie hier bei uns Faschisten ja auch. Und diese Gemengelage hat dann dazu geführt, dadurch, dass auch die Massenmedien da mitgespielt haben und Social Media, dass jetzt so eine unglaublich negative, aggressive Stimmung herrscht. Also vor zwei Wochen noch ein Beispiel. Vor zwei Wochen fuhr ein Schnellboot aus den USA, aus Florida, auf die Nordküste von Kuba zu. Dort waren dann 10 hochbewaffnete US-Amerikaner drin, Exilkubaner teilweise. und wollten halt dann ja so eine kleine Attacke machen gegen Kuba, einen Aufstand führen etc. pp. Das heißt also, diese Bedrohung von Kuba ist enorm, obwohl andererseits ja Präsident Trump gesagt hat, die USA würden sich von Kuba bedroht fühlen. Ja, man muss sich das mal vorstellen. Also das sind Fake News, die sind wirklich so unsagbar, dass man gar nicht mehr weiß, wie kann man darauf noch antworten oder darauf eingehen.
Bereiten sich denn Ihre Kontakte in Kuba darauf vor, dass da jetzt in den nächsten Wochen was passieren könnte?
Naja, sie bereiten sich vor, was ihren Alltag anbelangt. Also wo bekomme ich Öl her, wo bekomme ich Nahrungsmittel her und so weiter und so fort. Also Transporte wurden eingeschränkt und so weiter. Es gibt auch Übungen, aber ich glaube, die sind eher symbolischer Art, muss ich gestehen. Militärübungen, also wo dann alle möglichen Bürgerinnen und Bürger dann gucken, wo sie Waffenlager haben, also offizielle Waffenlager, und wie sie dann damit umzugehen haben und so weiter. Das ist dann einmal im Monat oder so, dass es solche Übungen jetzt gibt. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist eher symbolisch, weil gegen die massive Hightech-Armee der USA sind das wirklich keine Mittel. Aber es ist wichtig für die Symbolik und auch für das Selbstbewusstsein. Die Frage ist, wie lange hält das dann noch an?
Ich habe so gar keine Vorstellung davon über diesen Alltag. Ist es dann auch so, dass man zum Beispiel zum Automaten geht und versucht, so Geld abzuheben, dass man sich so eine Art Notfallplan denkt? Ich meine, das wäre ja dann ein sehr rasanter Wechsel zwischen dem System, das jetzt in Kuba herrscht, zu dem System, was Amerika, die USA dort installieren wollen. Also wie bereitet man sich überhaupt darauf vor, dass sowas überhaupt möglich ist?
Ja. Also ich denke mal, für so einen Wechsel bereitet sich, glaube ich, niemand wirklich vor. Es mag Leute geben, die nachdenken, okay, wo hatte ich Kontakte in den USA, wo kann ich mich vielleicht gegenüber den Invasoren anbiedern und denen irgendwelche Dienste anbieten, damit sie mich nicht irgendwie, was weiß ich, in den Knast stecken oder so. Das ist sicherlich eine kleine Minderheit. Nein, ich denke mal, die meisten Leute, denen geht es wirklich um das jetzige Überleben und ja, weiter existieren. Pläne wirklich in die Zukunft kann man kaum machen, weil es unberechenbar ist, wie es weitergeht. Ne? Also extrem könnte ja sein, dass es tatsächlich zu einigen Militärschlägen kommt. Aber letzten Endes, und das ist wiederum der Unterschied, glaube ich, zu Iran oder Venezuela, die Zusammenhänge, das Zusammenwirken der kubanischen Gesellschaft ist enorm dicht und eng. Und da als Außenstehender reinzukommen und sagen, okay, wir machen jetzt alles ganz anders, da kenne ich die Kubaner zu gut, das klappt nicht. Also da müssen sich die US-Amerikaner ein bisschen mehr einfallen lassen als das, was sie bisher hatten. Und deshalb ist dieser Zermürbungskurs das Einzige, was momentan von Seiten der USA geschieht, die Menschen in Kuba dermaßen zu schwächen, die Systeme so zu schwächen, dass die irgendwann nicht mehr funktionieren. Aber da ist die Frage, okay, wie wollen die das denn aufbauen? Sie müssen es ja mit den Menschen aufbauen. Sie können ja nicht irgendwelche Texaner oder Leute aus Oregon einfliegen, die sagen, okay, jetzt übernimmt man das Unternehmen oder übernimmt mal das Umweltministerium oder sowas, ne?
Inwieweit berührt Sie das, dass es weltweit eine große Solidaritätsbewegung bezüglich Gaza gab, jetzt bei Kuba die Welt aber sehr still ist und es ja auch ein Krieg ist gegen Menschen an einem Ort, den diesen Menschen zusteht?
Ja. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Frage, aber ich glaube, die lässt sich relativ leicht beantworten, und zwar damit, dass viele Menschen oder Mitbürger bei uns im Lande aus dieser Region kommen. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, glaube ich. Und auf der anderen Seite ist das, was in Gaza geschieht, dermaßen offensichtlich monströs. Ja? Also Zerstörung, Blut, weinende Mütter und so weiter, das ganze Elend, also die Zerstörung des ganzen Gazastreifens, abgesehen von vielen anderen Dingen, Folter etc. pp., das hat einfach nochmal andere Ausmaße im Sinne von Wahrnehmbarkeit. Und was ich vorhin schon sagte, das, was in Kuba geschieht, ist eine schleichende Strangulation. wo man, da macht's nicht bumm und da fließt kein Blut, jedenfalls nicht sichtbar, ja. Und da passiert auch nichts Interessantes, ne? Das geht so seinen Gang. Aber ich meine, sie haben.
Es ist irgendwie auch schon so lange. Man hat das Gefühl, es ist ja schon sehr lange, dass es Kuba so stranguliert wird. Und das, man hat sich auch als Welt daran gewöhnt, dass dieses Land einfach darbt und weiter existiert.
Ja, ja, so ungefähr. Das scheint auch ein Grund zu sein. Aber es spielt auch eine Rolle. Das bekommen wir bei unseren Gesprächen mit Leuten hier in Deutschland auch immer wieder gesagt, die dann verwundert sind, was, die Blockade gibt es noch? Da hat doch Obama irgendwas gemacht und so weiter. Das heißt, dieses Bewusstsein, dass es eine Blockade gibt und welche Folgen, welche immensen Folgen diese Blockade hat, die sind nicht bekannt. Und es wird ja auch selten darüber berichtet, obwohl in den letzten Wochen selbst in der bürgerlichen Presse dann doch mal berichtet wird von der Klinik oder so. Da waren wir teilweise auch ein bisschen mit beteiligt, da Informationen zu geben. Das wird schon wahrgenommen, obwohl dann auch nicht unbedingt immer klar wahrgenommen wird, okay, woher kommt denn die Problematik? Also wie gesagt, das ist wieder so ein schleichender Prozess und die Wahrnehmungsschwelle der Medien oder auch der normalen Menschen bei uns ist einfach schon sehr, sehr hoch und da muss schon viel passieren, bevor das dann Aufmerksamkeit generiert. Obwohl, wie gesagt, in manchen Texten, manchen Filmen, in Dokumentationen und so weiter wird jetzt schon auf diese zugespitzte Problematik dann auch eingegangen, allerdings ohne so, wie sollte man sagen, so hinreichend über die Hintergründe und die Ursachen dann zu berichten.
Was kann man denn machen, wenn man jetzt als Hörerin, Hörer dieses Podcast hat, ich möchte gerne irgendwie helfen, ich möchte mich solidarisch zeigen oder mich auch politisch zu äußern? Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also ohne gleich eine politische Haltung einzunehmen. Was kann man tun?
Naja, eine politische Haltung, die Sie gerade nennen, das kann man tatsächlich überparteilich machen und sagen, okay Leute, es geht hier um die Einhaltung von Menschenrechten, es geht um die Einhaltung der UN-Charta und vieler völkerrechtlicher Bestimmungen, die permanent durch die Trump-Regierung zerstört werden. Und Kuba ist ja nur ein Beispiel dafür, aber ein, naja, wie ich es finde, besonderes Beispiel. Also wenn man wirklich helfen will, gibt es mehrere Möglichkeiten. Also ich selber bin ja aktiv im Netzwerk Kuba. Das heißt, es ist ein bundesweites Netzwerk von knapp 40 verschiedenen Solidaritätsorganisationen, die teilweise schon seit Jahrzehnten Kuba versuchen zu unterstützen durch konkrete Projekte im Gesundheitsbereich, Umweltbereich. Da gibt es ganz tolle Projekte oder auch Kulturbereich. Und die haben in vielen Städten haben die ihre einzelnen Gruppen oder Zweigstellen, wenn man so will. Da kann man sich sachkundig machen, um dort dann zu erfahren, was machen die konkret? Kann ich da bei einem Projekt mal mitmachen oder machen die eine Veranstaltung etc. pp. Also das ist eine Sache, die auch aus meiner eigenen Erfahrung besonders gut ist. Also wenn man mit Menschen zu tun hat, die involviert sind, die auch dann viel erzählen können und viel helfen können. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Herausforderung, materielle Hilfe zu leisten, also Nahrungsmittel oder dafür zu sorgen, dass Solarenergiepaneele nach Kuba kommen und so weiter. Da gibt es verschiedene Gruppen, die sich darauf spezialisiert haben. Am besten ist es, wer interessiert sein sollte, auf unsere Webseite zu gehen, weil wir genau im ersten Drittel oben am Fenster der Webseite solche konkreten Möglichkeiten anbieten und sagen, okay, hier gibt es die Möglichkeit, Sachspenden zu machen im Energiebereich, im medizinischen Bereich oder ja, sich zu engagieren generell oder zum Beispiel auch ja, Briefe zu schreiben, aktiv zu sein gegenüber der Bundesregierung, die ja zum Beispiel auch zum Fall Kuba sich überhaupt nicht geäußert hat, obwohl es wirklich ein absoluter Verstoß ist gegen Recht, Völkerrecht und so.
Ich finde das total irre. Meine Oma ist 1987 oder 86 von Schönefeld hier in Berlin nach Kuba geflogen. Und ich kann mich erinnern, wie wir zusammen Gepäck gepackt haben und meine Oma dann so keine Wäsche mitgenommen hat, sondern den Koffer vollgepackt hat mit so Stiften, Büroklammern, Kaugummi, Süßigkeiten. Also auch damals schon so eine Art Care-Paket aus dem Osten nach Kuba gebracht hat. Es ist irre, wenn man bedenkt, dass das 40 Jahre her ist und eigentlich sich nichts geändert hat, dass man immer noch Hilfe schicken muss nach Kuba.
Ja. Da könnte ich vielleicht gerade eine Zahl nennen. Es gibt ja diesen US-Ökonom, der auch als Weltökonom angesehen wird, Jeffrey Sachs. Und der hat vor knapp 2 Jahren, hat er in einem Interview die Schätzung von sich gegeben, dass ohne die Blockade das Einkommen in Kuba 3- oder 4-mal höher wäre als mit der Blockade. Das heißt also, das ist wirklich ein, wenn man so will, ein Diebstahl der USA an dem Einkommen, an dem Wohlwollen oder Wohlbefinden der kubanischen Bevölkerung. Und dieses mit den Stiften, was gerade angedeutet wurde, das ist auch wichtig, weil der Bildungsbereich in Kuba auch sehr vom Staat gefördert wird und so weiter. Aber es fehlen dann häufig dann auch die materiellen Mittel, ne? Also teilweise Papier oder was Sie angedeutet haben von Ihrer Großmutter, Stifte und Dinge, die für uns selbstverständlich sind, die aber dann wirklich dort vor Ort dann Mangelware sind.
Herr Göll, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer hier eine sehr gute Einordnung bekommen haben über die aktuelle Situation in Kuba und was das überhaupt alles bedeutet. Danke.
Ja, vielen Dank Ihnen auch für die Moderation und die interessanten Fragen, Herr Mischke. Alles Gute. Tschüss.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.